Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Hallo.
Codewort Schinkenbrötchen.
Ja, genau. Dann Autokorrektur. Ja, ich sage ja meiner Frau immer, bevor sie es abschickt, soll sie es bitte nochmal Kontroll lesen, ja, weil ihr passiert es auch regelmäßig, dass ich irgendwelche Nachrichten bekomme und da hat die Autokorrektur zugeschlagen und jetzt passiert es mir selbst, ja.
Ich habe mir auch gedacht, lass mal lieber, ich weiß, was gemeint war, ich antworte jetzt nicht mal drauf.
Nee, braucht man auch nicht, ja. Vor allem, wenn sich der Sinn aus dem Rest noch ergibt, ja, dann braucht man da nicht unbedingt drauf reagieren. Dann ist es wie jetzt bei uns auch, ja, wir sprechen zusammen, dann sprichst du es mal an, man lacht zusammen und Ende Gelände, ja. Nur manchmal frage ich mich ja, diese Autokorrektur, ja, was die da oder wie die auf so Sachen kommt, ja.
Tja, das frage ich mich manchmal auch. Ja. Na gut. Okay, dann lass uns in die heutige Sendung einsteigen.
Jawohl.
Und es gibt ein paar Nachträge zum Thema iPhone SE 2. Da hat der Herr Kuh nochmal seine Spekulationen bekräftigt und noch ein bisschen verfeinert. Er ist also richtig schön ins Detail gegangen, was das ganze Produkt angeht. Er hat jetzt erstmal einen Preis rausgehauen. Er hat spekuliert, dass das Ding 399 US-Dollar kosten wird in der Startkonfiguration. Die wird bei 64 GB losgehen. Und das ganze Ding soll Q1 2020 rauskommen und soll ein A13-Prozessor haben. Das hat er also nochmal bestätigt. 3 GB RAM, kein Touch-ID. Nee, kein 3D-Touch. Ob es jetzt Touch-ID haben wird oder nicht, das ist ja immer noch so eine Diskussion. Da hat er sich auch nicht zu geäußert. Ob wir jetzt den Home-Button weiterhin in einer physischen Form vorfinden werden oder ob das Ding wegfallen wird, da gab es noch keine konkreten Aussagen von ihm zu. Jedenfalls bis jetzt nicht. Und das iPhone 8 Design soll im Endeffekt dort fortgeführt werden, mit natürlich ein paar Änderungen und ein paar Anpassungen, ganz klar, aber die Hauptdesignsprache soll vom iPhone 8 kommen.
Also würde ich mal auf Button tippen.
Ja, wenn ich mir den Preis anschaue, also wenn dieser Preis stimmt, den er prognostiziert, dann würde ich sagen, hast du recht. Wenn ich mir anschaue, was ich mir wünsche oder was ich für logisch sehen würde, dann würde ich sagen, sie verabschieden sich vom Button, aber mal gucken. Schauen wir mal.
Ja, okay, es ist aber ja die Frage auch, wird es eventuell ein richtiger Button oder ist es auch wieder einfach
Taptic Engineer,
genau, dass du zwar unten nochmal so ein bisschen den Rand halt hast, ja, oder den Chin, ja, den hast. Du hast da auch eingezeichnet oder vom Gehäuse her abgesetzt halt diese Position vom Button vielleicht, aber dass du nichts speziell jetzt richtig zum Drücken, Klicken hast, ja. Könnte ja eventuell auch sein. Inwieweit man da ein paar Cent sparen kann, ist eine andere Frage, vor allem weil sie ja Touch-ID noch integrieren müssten. Aber wäre vielleicht auch noch eine Idee, ja, dass man da von dem physischen Button vielleicht weggeht. Ja,
ja gut, das iPhone 8 hat ja im Endeffekt auch keinen richtigen Hardware-Schalter mehr, sondern wird ja auch simuliert über
war das Taptic beim 8er schon?
Ja, das war schon beim 8er. Ich glaube, sogar schon beim 7er haben sie es eingeführt.
Oh, okay. Weil das in diese Richtung hatte ich jetzt gedacht. Ich wusste gar nicht, dass es bei den Geräten schon war, weil ich die Generation ja übersprungen habe. War das beim 7er oder beim 8er? Ja, stimmt. 8er, ja, genau. Wo ich mir auch nie so vorstellen konnte, wie es funktioniert. Und muss ich sagen, im Apple Store auch nicht so überzeugt von war. Von der Technik, aber okay, klar, wenn es in dem Gerät schon drin war, dann wird es auch so kommen, gehe ich mal fest davon aus. Ich denke nicht, dass sie da wieder aufnehmen.
Nein, da gehen sie nicht zurück. Ja, ja. Ich meine, das ist ja letztendlich die gleiche Technik, die wir auch in den Trackpads drin haben. Mhm. Die ist ja genauso, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist, funktioniert das Trackpad auch nicht letztendlich oder dann klickt es auch nicht, weil das Ding eine Motorik hat oder einen Motor, eine Vibration drin hat und erst dann funktioniert, wenn das Ding Saft hat. Mhm. Jo. Ist ja auch, ein Trackpad braucht man ja auch nicht, wenn das Gerät nicht an ist. Macht auch keinen Sinn, letztendlich. Das ob seine Prognosen oder seine Spekulationen alle so korrekt sind. Na, wir werden sehen. Gucken wir mal.
Genau.
Weil A13, dann sind die Dinger technisch auf dem aktuellen Stand, alle auf der gleichen Prozessorbasis. Ja, wäre schon schön, wenn man da aktuelle Technik drin sehen würde. Ja. Ja, dann gibt es noch eine Kurzmeldung. Apple Pay ist jetzt auch bei ING DiBa endlich angekommen. Ja, muss man nicht mehr zu sagen. Hat lange genug gedauert. Schauen wir mal. Die Sparkasse hat ja auch ein paar Statements noch rausgehauen, dass sie angeblich dieses Jahr noch über ihre Girocard Apple Pay realisieren wollen und können. Ne? Bin ich mal gespannt. Dieses Jahr ist ja nicht mehr so lange. Ne?
Ja, da bin ich echt mal gespannt. Als Sparkassenkunde würde ich mir das natürlich schon wünschen, aber so flexibel wie die sind. Ja, genau.
Ja.
Was ich mir ja wünschen würde, ist, dass PayPal mal mit Apple Pay funktionieren würde.
Das würde einiges erleichtern, ja.
Ja, aber mein Gott, ja, kommt vielleicht auch noch.
Ja, ja, da gehe ich von aus, dass früher oder später das auch kommen würde. Ja, dann geht's weiter. Prost Mahlzeit. Amazon hat jetzt eine eigene Spirituosenmarke oder ein hauseigenes Branding oder eine Hausmarke, wie man so schön sagt, unter dem Namen Tovis. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ausgesprochen ist, so würde ich das jetzt mal nennen. Haben sie einige verschiedene Spirituosen, ja, Gin und so weiter und so fort. Ja, ich bin jetzt ja nicht der Gin-Kenner, kann ich jetzt nichts zu sagen. Aus gesundheitlichen Gründen darf ich im Moment sowieso keinen Alkohol konsumieren. Von daher muss man mal gucken, was die jeweiligen Rezensionen von den jeweiligen Spirituosen-Blogs und den Profis ergibt.
Ja, ja, aber es nimmt ja, also diese Amazon-Eigenmarken Eigenmarken nehmen immer mehr zu. Ja. Aber gerade jetzt im Onlinehandel bei Amazon Spirituosen nochmal anzubieten, ich bin da bei manchen Sachen, die Amazon da im Angebot hat, sowieso ein bisschen skeptisch. Aber jetzt noch Alkohol verkaufen, ja, okay. Sollen sie machen. Ich würde da jetzt nicht unbedingt zugreifen wollen. Mich würde auch mal interessieren, ob sie weiterhin mit Vorwürfen von Suchmaschinenmanipulationen zu tun haben, auch in dem Zusammenhang, dass sie ihre eigenen Ergebnisse dann oder ihre eigenen Produkte dann bevorzugen. Da gibt es ja auch schon die ersten Vorstöße, dass man da das kartellamtlich überprüfen lässt, inwieweit das zutrifft. Also gerade mit Alkohol, ne, tue ich mir da ein bisschen schwer bei Amazon, aber ja, wird es wahrscheinlich auch einen Markt dafür geben, sonst würden sie es nicht machen.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass es einen Markt dafür gibt, gerade auf Amazon, weil die haben natürlich auch die ganzen Daten, welche Produkte gut abgesetzt werden. Das ist ja dieses typische Amazon-Problem, wenn die irgendwo sehen, oh, da ist ein sehr großer Absatzmarkt etc., okay, dann stampfen wir mal was Eigenes aus der Taufe. Wäre denkbar, dass die das dementsprechend gemacht haben. Wenn ich mir angucke, was die für Spirituosen sich ausgesucht haben, Gin ist ja im Moment auch wieder so ein Modegetränk, da gibt es ja auch so einen Hype um diese ganze Gin-Szene, ob die natürlich mit dieser relativ günstigen Hausmarke da irgendwie partizipieren können am Markt, das ist fraglich. Ne?
Ja, okay, bei kostenbewussten Shoppern auf jeden Fall. Wenn die Qualität einigermaßen passt und günstig. Klar. Und du wirklich einen vernünftigen Preisvorteil hast gegenüber einem vergleichbaren Produkt, dann verkauft sich das Zeugs auch ganz klar. Gerade weil halt aktuell auch wieder so ein kleiner Trend in diese Richtung geht, was jetzt den Gin betrifft, ja. Aber ja, bisschen Bauchschmerzen bei der ganzen Sache, gerade in Bezug auf Amazon. Aber auch da ist ja wieder gefordert, beziehungsweise es gibt ja eine ganz klare gesetzliche Regelung, an wen verkauft werden darf. Also von daher, wenn die Eltern da entsprechend ein Auge drauf haben, sollte da eigentlich auch nichts passieren können. Hallo?
Ja, ich bin noch da. Ich habe so schnell nicht den Mute-Button gefunden.
Ah, okay, gut. Ich hatte eben schon gedacht, du wärst ganz weg.
Nein, um Gottes Willen.
Nachdem wir schon ein paar technische Probleme hatten, ist mir eben das Hals in die Hose gerutscht.
Oh, da soll ich aber nicht hin.
Wie kannst du nur?
Nein, wie gesagt, und bei Gin, ist wie gesagt eine Modesache. Also ich sag mal so, wenn einer einen guten Gin probieren will, dann sollte er mal Monkey 47 probieren. der schmeckt gut. Das ist so mein Tipp.
Ja.
Gut, dann geht's weiter. Lass uns mit Apple weitermachen. Apple hat ein neues, oder Beats, ja mal neues und neuen Kopfhörer vorgestellt, der sich da nennt am Beats Solo Pro. Ja. Und sie haben da nicht gespart mit technischen Inkredenzien an dem Ding und wollen da so ein bisschen den Markt penetrieren mit den neuesten, mit der neuesten Noise-Canceling-Technologie. Und sie nennen es Pure Active Noise-Canceling. Und das soll also nochmal so ein bisschen diesen ganzen Noise-Canceling-Markt beleben angeblich. Bin ich sehr gespannt, ob sie das schaffen, weil ja es gibt ja da so gewisse Größen im Markt, die da so ein bisschen die Vorherrschaft haben. Schauen wir mal, was da passiert. Und der Preis ist natürlich auch wieder selbstbewusst mit 299 Euro. Bin ich gespannt. Die Akkulaufzeiten sollen mit aktiven Noise Cancelling bei 22 Stunden liegen. Und wenn man das Ganze deaktiviert, liegt man bei 40 Stunden. Bin ich gespannt, ob sie das auch so in der Praxis realisieren können. Das sind ja immer so Angaben in der theoretischen Form.
So. Ja, okay, Preisgestaltung ist Beats natürlich dann auch wieder vorne mit dabei. Wenn natürlich die Technik mit den anderen, sagen wir mal, High-End-Herstellern mithalten kann, was das Noise-Canceling betrifft, ist da auf jeden Fall ein Markt da. Ja. Beats hat ja gezeigt, dass sie mit ihrer Lautsprechertechnik ja, und mit der Art und Weise, wie sie den Klang halt wiedergeben, auf jeden Fall ihre Kundschaft gefunden haben und die ihnen auch die Stange hält, beziehungsweise immer wieder gerne dazugreift, ja, wenn es um Neuanschaffungen auch geht. Von daher haben sie einen Markt auf jeden Fall. Und wenn sie den jetzt mit einem wirklich sehr guten Noise-Canceling noch weiter besetzen können, ist, denke ich mal, dass der Preis wahrscheinlich eher weniger das Problem, weil, wie gesagt, ihre Kunden haben sie ja. Und wir hatten in der Vergangenheit schon öfter mal über Beats gesprochen und über das Klangbild von Beats. Ja, da spalten sich ja auch die Geister. Aber klar, in dem Portfolio jetzt nochmal halt in die Noise-Canceling-Richtung zu gehen, ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Vor allem, wenn man auch gerade mal guckt, inwieweit oder in welche Produktkategorien Noise-Canceling jetzt auch schon runtergetropft ist und dass du mittlerweile auch schon, oder wir hatten ja auch schon die Gerüchte für die AirPods mit Noise-Canceling und die sind ja noch eine Nummer kleiner. Da ist halt dann, wie gesagt, warum nicht? Weil es ist auf jeden Fall ein Markt da, sagen wir mal so.
Ja. Da ist ein Markt da, ganz klar, und der Markt wird halt immer größer, weil jeder mittlerweile auf diesen Noise-Canceling-Markt aufspringen will. Wie gesagt, ich sag's ja immer wieder, ich sag's auch gerne nochmal, Noise-Canceling ist nicht gleich Noise-Canceling. Mhm. Da gibt's auch wahnsinnig viele Qualitätsunterschiede. Und da gibt es ja auch so No-Name-Hersteller oder so C-Brands oder Zero-Brands, um das mal ganz negativ auszudrücken, die sich auch anmaßen, das ganze Noise-Canceling zu nennen, und im Endeffekt kommt da nicht viel bei rum. Will ich jetzt Beats ja nicht mit unterstellen, um Gottes Willen, das wird wahrscheinlich ordentlich sein, aber man muss halt sehen, wie es sich dann in der Realität anhört. Ein Vorteil haben die Dinger natürlich, das Ding hat einen H1-Chip drin, sind sie natürlich allen anderen mit voraus, weil es halt zum Konzern gehört, das Produkt oder das Branding oder die Marke. Und das können halt Marktbegleiter so nicht bieten. Und eine andere Option, nicht eine Option, sondern ein anderes Feature, was noch verbaut ist, ist Fold to Power. Das ist auch ganz interessant, wenn man die Dinger dann auffaltet, dass die Dinger sich dann einschalten, aktivieren und dann mit den dementsprechenden Gerät konnektieren oder verbinden. Ja, ist auch ganz interessant gemacht.
Ja. Ist ein nettes Feature. Ich hoffe, dass man sie entweder noch manuell abschalten kann oder eventuell es da auch so weit eine Intelligenz gibt, dass wenn man die irgendwo auf den Schreibtisch legt, ja, und die feststellen, dass sie, keine Ahnung, x Zeit nicht bewegt wurden, dass sie sich dann selbstständig in Standby schalten, ja. Weil ansonsten, ja, was nützt mir die schönste Akkulaufzeit, wenn die sich verbrät und ich habe die Dinge nur auf dem Tisch liegen und klappt sie halt nicht zusammen, ja.
Ich gehe davon aus, dass das dann nach einer gewissen Zeit sich das Ding deaktiviert, ganz klar. Wäre ja sonst unlogisch. Ich meine, es wäre ja Unsinn, das Ding jedes Mal zusammenzuklappen, wenn man es nur kurz ablegt. Das wäre ja auch Blödsinn. Also ist ja ein, man muss es ja nicht jedes Mal zusammenfalten.
Ja, genau. Ja. Man muss es, ja, deswegen. Also irgendwas ja auch, muss da sein, weil ansonsten...
Es gibt ja auch Personen, die sich das Ding einfach um den Hals hängen und so durch die Gegend laufen. Und wenn das Ding dann permanent die ganze Zeit dann an wäre beim Transport, dann wäre das ja auch Schwachsinn. Ja. So ist es. Gut. Ja, dann kommen wir zu den üblichen Problemen.
Üblich, ah ja, das klingt jetzt aber ganz böse.
Ja, aber das heißt, im Moment macht uns Apple an ein paar Ecken und Kanten nicht so große Freude, ne? Sagen wir es mal so. Die Betriebssysteme müssen sich wohl stark einrütteln und heute gab es schon wieder ein iOS-Update. Hast du mitbekommen? Gab schon wieder ein Update auf iOS, ja, ja. Also so viele Updates, wie es in der letzten Zeit für iOS gab, gab es für manche Android-Geräte im kompletten Lebenszyklus nicht.
Oder das gab es in iOS-Versionen vorher auch nicht. Ja.
Nee.
Also der Release ist ein bisschen holprig, ja. Aber das hörst du aus vielen Ecken. Ja,
ja, aber was auch immer so ein Problem ist, es gibt ja nun wirklich Leute, die haben einen sehr großen iOS-Fuhrpark und wenn dann diese Intervalle der Updates so kurz sind, dann sitzen die teilweise den ganzen Abend da und daten ja Geräte ab. Das nervt dann natürlich auch ein bisschen. Ne? Also schön ist das nicht. Aber wir kriegen ja immerhin Updates. Ne? Das wollen wir ja nicht meckern.
Ja.
Gut. Fangen wir mal mit iPadOS an. Da gibt es einige Probleme bei den Besitzern von einem iPad Air 2. Und die sind massiv, diese Probleme. Weil es gibt Probleme, das Ding mit einem WLAN zu konnektieren, was passwortgeschützt ist. Und das sollten eigentlich alle WLANs sein. Also WPA etc., WPA 2 und so weiter und so fort. Also die üblichen Verschlüsselungstechnologien oder Verschlüsselungsstandards. Nach dem Update auf das neueste iPad OS ist das Ding nicht mehr in der Lage, sich mit verschlüsselten WLANs zu verbinden. Der einzige, also jetzt nicht generell, ist es bei einigen Benutzern aufgetreten. Es ist jetzt nicht so, dass generell alle iPad Air 2s dann nicht mehr nutzbar sind mit dieser Funktion, sondern bei einigen Nutzern ist es aufgetreten. Es gibt auch im Apple Support Forum einen Thread, wo man das alles nachlesen kann. Der erste Workaround ist, man verbindet es nämlich mit einem nicht verschlüsselten WLAN. Das funktioniert. Und spielt dann wieder ein altes Backup ein, also man downgradet dann wieder. Funktioniert natürlich dann auch nur, wenn man natürlich nochmal vorher ein Backup gemacht hat von der alten Version oder wenn man dann halt auf dem Rechner nochmal ein Backup liegen hat. Sonst sieht es da schlecht aus. Des Weiteren sind in dem Zusammenhang und in dieser Kombination Probleme aufgetreten, dass das Gerät dann sehr langsam ist, erst stockend reagiert, teilweise einfriert, also Screen eingefroren ist und erst Sekunden später auf Bildeingaben oder auf Touch reagiert. Da gibt es wohl einige Kunden, die da Riesenprobleme mit haben. Schauen wir mal, woran das jetzt liegt, kann man jetzt schwer sagen, weil es auch nicht alle Geräte betrifft. Schauen wir mal, ob es beim nächsten Update dann behoben ist, das Problem.
Ja, wäre mal interessant zu wissen, wie eventuell, beziehungsweise ob es an der Art der Passwörter liegen könnte, am Funk, an dem sie hängen, an der Box, an der sie hängen.
Also ich vermute ja, dass
es ein paar Möglichkeiten.
Da es ja auch noch diese Problematik mit sich zieht, dass das Gerät sehr langsam wird, dass es jetzt nicht in irgendeiner Form am Passwort liegt, sondern dass es in einer Kombination von den Chips liegt, von den Funkchips, die verbaut sind, dass die irgendwie unterschiedlich sind, sei es nur eine Revision, sei es nur eine Veränderung, dass es irgendwie eine Kombination mit Hardware ist in irgendeiner Form.
Ja, es könnte auch sein, dass vielleicht irgendwo sie einen Fehler beim Treiber gemacht haben, ja.
Keine Ahnung, ja, irgendwas
in der Richtung. Könnte natürlich auch sein,
ja. Weil es ja nicht generell alle R2 betrifft.
Aber da muss ich auch sagen, seltsamerweise beim iPhone bin ich ja ganz vorne dabei mit aktuellen Betas nach wie vor. Aber beim iPad hänge ich da hinterher. Ja? Da habe ich da bin ich noch ein paar Software oder iOS-Updates hinten dran. Ja.
Und ich dachte, du konntest mir jetzt was zu sagen, aber
bist noch nicht abgedatet. Zu sagen. Zum nächsten kann ich was sagen, aber nicht dazu. Nein.
Okay. Und jetzt hast du auch Angst abzudaten, ne? Nach der Information hier.
Ich werde mir es auf jeden Fall erstmal verkneifen, ja, aber ich hatte da sowieso nicht vor, jetzt irgendwie demnächst mal ein Update zu machen. Ich habe es auch jetzt nicht ständig im Einsatz wie das iPhone und außerdem ein Gerät, was funktioniert oder auf dem man keine Betas hat, ist auch nicht verkehrt. Eigentlich sollte es ja andersrum sein. Du hast die Beta auf dem iPad, ja, und auf dem iPhone, ja, was ja wirklich so ein Gerät ist, was eigentlich nicht ausfallen darf, solltest du mit dem offiziellen Release unterwegs sein. Aber bei mir ist es halt andersrum, ja.
Okay. Ja.
Ich weiß, selbst von Schuld, aber Backup.
Ja, Backup ist immer wichtig.
Genau.
Gut, dann geht's los mit einem weiteren Catalina-Problem. Das betrifft auch nur wieder einige Nutzer, ist jetzt kein generelles Problem, Gott sei Dank, weil es ist schon ein ziemlich essentielles Problem, weil es betrifft den Mail-Client, also Apple Mail, macht Probleme bei der Umstellung, bei der Migration vom alten System aufs neue System, beim Importieren der alten Postfächer, der alten E-Mails in das neue Mail von Catalina. Das heißt, dass die E-Mails teilweise nicht auftauchen, dass teilweise sie nicht richtig übernommen werden, dass somit dann auch sie nicht im Index von Spotlight auftauchen, weil was nicht da ist, kann letztendlich nicht auftauchen. Oder dass beim Verschieben der jeweiligen Mails, selbst wenn man dann wieder im neuen Mail-System von Catalina unterwegs ist und man entweder manuell oder mit Regeln oder mit Sortierregeln Sachen verschiebt oder auch über Apple Script, wie auch immer, dass man dann nur die Header verschiebt und nicht die komplette E-Mail und dass dann irgendwie der Datensalat entsteht und das ist dann schon ein Riesenproblem, sage ich jetzt mal. Gibt dann schon einen Blogartikel vom Entwickler, der das Ganze mehr oder weniger so aufdröselt, wo da die Probleme liegen. Und finde ich jetzt nicht so prickelnd.
Das ist auch nicht prickelnd. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde meine E-Mail verlieren, beziehungsweise hätte da Probleme und könnte mich nicht drauf verlassen, dass ich da auch mit meinem Mail-Client vernünftig arbeiten kann, wäre schon so ein Ding, wo ich sage, muss ich mir echt überlegen, ja, ob das noch Sinn macht. Beziehungsweise, wenn man den Fehler ja vorher, oder wenn einem ja vorher bewusst ist, ja, dass man das Update jetzt, oder schiebt man es erstmal auf die lange Bank, ja, wenn man es nicht wirklich machen muss. Aber ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ja, mit Upgrade und wie, wann, vor allem auch in welchem Umfeld. Nee, aber privat, auch gerade mit E-Mail, das ist ein Ding, ja, da, also wenn da was passieren würde.
Ja, ich meine, das ist ja essentiell, also gerade E-Mail, das ist Wahnsinn.
Und also sagen wir mal für uns noch, ja. Ich weiß nicht jetzt, wie es bei der heutigen Jugend aussieht, die ja wirklich nur noch über WhatsApp teilweise kommuniziert. Da ist E-Mail vielleicht nicht so ein Ding, aber ansonsten,
ja. Ja, für mich einer der Hauptkommunikationswege, gerade im Business-Umfeld, ist natürlich essentiell, ja, das Ganze.
Sowieso,
ja. Und es ist ja auch so, gerade wenn dann der komplette Index zerschossen ist und ich das über Spotlight auch nicht mehr wiederfinde, das ist alles Käse. Also da nicht so schön. Ne?
Nee, das ist ganz übel.
Wie gut, dass ich noch nicht umgestiegen bin auf Catalina. Das werde ich auch noch ein bisschen auf die lange Bank schieben. Ja.
Wahrscheinlich kannst du so lange erstmal damit warten, bis das iCloud-Update kommt.
Ja.
Das ist, denke ich mal, so ein vernünftiger Zeitrahmen. Bis dahin sollten so die Kinderkrankheiten hoffentlich alle beseitigt sein, ne?
Ja. Gut. Kommen wir zum nächsten Punkt, den ich so beobachtet habe. Ein Bekannter von mir hatte das Phänomen, nee, ist kein Phänomen, sondern es ist einfach das generelle Problem, dass er die AirPods der ersten Generation hatte und das Ding war quasi vom Akku her durch. Also es waren beide Stöpsel komplett durch, die Dinger hielten nur noch 10, 15 Minuten und er hat sich dann umgeschaut bei Apple, was ein Akkutausch kosten würde. Und das ist nicht so günstig, wie wir uns das alle so wünschen würden, sondern das kostet pro Ohrstöpsel 55 Euro. Und wenn man das Case auch noch ausgetauscht haben möchte, kostet das nochmal 55 Euro. Also dreimal 55 Euro, wenn man einmal komplett die Akkus durchtauscht. Und dann habe ich mal geguckt, was so die aktuellen Preise sind im freien Markt. Jetzt nicht direkt bei Apple, weil die Apple-Preise sind nach wie vor immer noch relativ hoch. Und bin da auf verschiedene Börsen, Preisbörsen gestoßen und habe jetzt mal so rausgeschaut, was bei Amazon gerade so der Preis ist. Der schwankt stark. Heute Morgen war er nämlich noch bei 139 Euro für die AirPods. Mittlerweile sind wir wieder bei 145 Euro, also die AirPods neueste Generation. Auch bei Cyberport als Vergleichsportal oder Anbieter liegen sie derzeit bei 159 Euro. Also wenn ich das jetzt mal hochrechne, bin ich mit einem Akkutausch bei Apple immer noch teurer, als wenn ich mir gleich komplett neue kaufe. Traurig, aber wahr. Das nur mal so als kleiner Hinweis.
Ja, wobei der Akkutausch ist doch ein Stöpseltausch.
Ja, die tauschen den Akku nicht, du kriegst zwei neue Stöpsel, richtig. Ja. Aber allerdings ist es ja dann so, dass sich ja dann nicht die Garantie des Gerätes nach meiner Meinung verlängert, sondern du hast dann ja nur... Ich weiß gar nicht, wie das aussieht bei Apple. Verlängert sich die Garantie nochmal? Nee.
Wahrscheinlich nur der auf den Akku.
Nur der auf den Akku, ja.
Weil der ist ja eigentlich neu, oder? Der müsste ja auch beim Tausch, müsste der doch...
eine Garantie haben, ja. Ja. Aber letztendlich rechnet es sich nach meiner Meinung nicht, wenn man alle drei Akkus durchtauschen möchte, rechnet es sich nicht, das durchführen zu lassen, weil man ja...
Ja, okay, ja. Braucht man ein neues, ich denke mal, das Case wird wahrscheinlich nicht so schnell
oder nicht weiß man so nicht, oft wie schnell getauscht, das
wie so wahrscheinlich so ein Stöpsel, ja. Von daher fährst du da, gerade wenn es nur um einen geht, ja, auf jeden Fall günstiger, als würdest du nochmal komplett neu kaufen. Wenn du natürlich die Möglichkeit hast, das irgendwie, keine Ahnung, durchzureichen, oder vielleicht braucht deine Frau oder dein Kind auch nur eins. Ja, du kaufst dir ein neues Set. Keine Ahnung, ob das irgendwie realistisch ist. Also ich würde dann auch sagen, oh, vielen Dank, Papi, für einen. Ja. Dankeschön. Stereo.
Naja, aber also normalerweise ist ja auch so, dass dann meistens beide Akkus durch sind. Weil du ja beide Akkus relativ gleich behandelst.
Ich wollte gerade sagen, in der Regel, ja. Es gibt ja sehr wenige, die, es gab ja mal ganz am Anfang so den Pro-Tipp, die Akkulaufzeit der AirPods zu verdoppeln, ja, indem man nur einen immer nutzt.
Das ist ja bei Telefonieren, denke ich, okay. Aber also wenn ich jetzt das Ding als Headset benutze, also zum Telefonieren, aber wenn ich damit Musik höre, nur mit einem Stöpsel, naja, fraglich. Ja. Fraglich. Naja. Aber die preisliche Bewegung ist natürlich auch sehr deutlich im Moment zu sehen, wie stark die Geräte am Markt schwanken und was da passiert.
Ja, aber da kann ich mich noch gut an die Clickbait-Überschriften damals erinnern, als die neu waren. Verdoppeln Sie die Laufzeit Ihrer AirPods mit diesem einfachen Tipp.
Das war bestimmt von Computerbild oder von Giga.
Keine Ahnung, von wem es war, aber das ging haben Tausende von Medien haben das damals gebracht. Ja.
Aber wenn ich mir die Überschriften von Giga angucke, oh, das sind auch richtige Clickbait-Überschriften. Also da sitzen auch Experten da. Mann.
Ich habe heute meine YouTube-Abos aufgeräumt und viele Abos gekündigt. Unter anderem auch von 2, 3 deutschen Kanälen, die mittlerweile Thumbnails so zubomben mit Schriften und Clickbait und Kram, wo ich auch gesagt habe, Freunde, käme raus mit dem Abo, ja. Was muss ich da eure Abo-Zahlen da noch künstlich irgendwie nach oben treiben? Ja. Nee.
Ja, gibt's ja leider einige.
Ja. Und da habe ich heute kräftig aufgeräumt, ja. Ich habe mich in der Mittagspause mal hingesetzt, bin durch meine YouTube-App auf iOS oder auf dem iPhone durch und habe dann alles wirklich rausgeschmissen, was irgendwie, oder wo ich auch schon länger nicht mehr geguckt habe. Ja. Als nächstes sind die Podcasts dran. Ne? Bin ich jetzt auch wieder am Aufräumen. Nachdem ich ja sehr erfolgreich abgespeckt hatte Anfang des Jahres, ist es jetzt wieder explodiert im Laufe des Jahres mit Abos und da muss jetzt auch wieder dringend aufgeräumt werden.
Ja, es ist ja gar nicht so einfach. Es kommen ja immer wieder Neuigkeiten oder neue Podcast-Projekte dazu. Das ist ja das Problem.
Über ein paar neue hatten wir dieses Jahr auch schon gesprochen. Ja. Und irgendwann ist es halt dann mal wieder nötig, mal zu gucken, ja, wo man überhaupt eventuell noch Interesse hat, beziehungsweise wo es für einen noch Sinn macht, überhaupt da ein Abo zu haben. Weil ansonsten, wenn du eh nur regelmäßig alle paar Wochen die Folgen als ungelesen oder als gehört markierst, macht es eigentlich auch keinen Sinn, ja, das Abo noch irgendwie groß vorzuhalten.
Ne? Ja, das ist so. Das ist so. Und im Moment macht ja wirklich jeder, der halbwegs Social Media technisch unterwegs ist und mehr als nur einen Kanal betreut, meint jetzt auch, okay, ich könnte ja jetzt noch einen Podcast machen, ne? Und kommt jetzt
aber das ist auch das, was dir von jedem früher waren es SEOs, mittlerweile nennen sie sich ja auch wieder anders, ja, aber was dir jeder empfiehlt, ja, dass du wirklich da präsent sein musst. Ja, und für deine Hörer beziehungsweise für deine Gruppe oder Zielgruppe halt erreichbar sein musst auf der Plattform, wo die halt unterwegs sind. Ja. Und deswegen ist es ja auch kein Wunder, wenn man sich dann manche Profile mal anguckt, ja, und da dann 10 Links drin sind, ja. Und zwar nicht und nur Twitter, Instagram und vielleicht Facebook, sondern dann taucht da noch TikTok, Snapchat und wie sie alle heißen auf. Ja.
Und dieser ganze Markt des Podcasting funktioniert ja auch im Moment sehr gut, auch in der breiten Masse. Wenn ich mir anschaue, wer jetzt mittlerweile alles Podcasts auch konsumiert, der vorher nie daran gedacht hatte, sich einen Podcast anzuhören.
Es ist natürlich aber auch für deine Zielgruppe einfacher geworden, Podcasts zu konsumieren. Das muss man ja auch sagen. Es war vor 1, 2 Jahren noch mehr Arbeit, in Anführungszeichen, einen Podcast zu hören, ja, als es heute ist. Gerade wenn du mal überlegst, mit Spotify oder auch durchaus mit Audible, ja, die in ihrem Angebot ja mittlerweile auch Podcasts haben. Wenn du Spotify installiert oder auf deinem Gerät hast, hast du auch Zugriff auf Podcasts, ja. Und das ist natürlich eine Sache, das ist natürlich sehr schön. Oder du brauchst deinem Smart Speaker nur zuzurufen, spiel bitte mal den Podcast von, ja, oder die Folge, ja. Und das Ding bestätigt und spielt den Podcast ab.
Ja, das ist richtig. Aber ob ein Closed-System wie Spotify der Weg ist, den man gehen sollte, darüber kann man auch diskutieren. Ja. Ich bin ja immer noch der Meinung, ein frei abonnierbarer RSS-Feed, den ich von einem normalen Podcatcher der Wahl abonnieren kann, ist immer noch die bessere Lösung für diese Sachen. Und dass man vielleicht noch zusätzlich auf Spotify ist, sind wir ja auch noch vertreten. Das ist eine ganz andere Sache, dass man das noch als zusätzlichen Distributionskanal nutzt, das Ganze. Alles super. Sollte man auch nach meiner Meinung unbedingt nutzen, weil man sollte aus allen Kanälen herausschießen, die einem zur Verfügung stehen, ist meine Meinung. Damit man auch dementsprechend eine große Community erreicht, ganz klar. Aber dass man das als einzelnes Closed-System nimmt, das ist eine ganz andere Sache. Und da kann man auch drüber geteilter Meinung sein, gebe ich zu. Ich finde es persönlich nicht so schön. Und es gibt ja noch andere Plattformen. Audio Now ist ja jetzt auch am Markt mit Inhalten.
Das explodiert, was explodiert, aber das ist natürlich am Wachsen.
Ja. Ja, und alle Plattformen versuchen mit prominenten Zugpferden Hörer auf ihre Plattform zu bekommen, sage ich jetzt mal. Die haben dann irgendwelche Promis hier. Olli Pocher macht jetzt mit Matze Knob jetzt einen Podcast auf Audio Now, der auch exklusiv nur auf Audio Now zu hören ist. Und somit versuchen sie natürlich diese Fans von Olli Pocher auf diese Plattform zu bekommen.
Ja, Frau Bauerfeind hat doch jetzt auch wieder einen Podcast am Start.
Ja, ja.
Da gibt's halt eine Menge. War der erste Gast nicht der? Komm hör auf, jetzt fällt der Christian Ulmen. Doch, jetzt ist mein Name noch eingefallen. Ja,
ja möglich. Und da haben wir irgendwann das gleiche Phänomen, wie wir mit den Videostreaming-Plattformen haben. Jede Streaming-Plattform hat so ein Zugpferd an einer Serie.
Videos, du meinst jetzt nicht wie YouTube, sondern du meinst jetzt wie Netflix.
Netflix, ja, okay. Amazon Prime.
Ne?
Und da werden wir dann irgendwann auch diese Phänomene haben, dass man sich halt entscheidet, wo ist mein Content, der mir persönlich gefällt und zu dieser Plattform gehe ich. Und das wird irgendwann auch so sein mit der Podcast-Geschichte, jedenfalls bei den Promis, sage ich jetzt mal, wo sind jetzt meine Promis, die ich konsumieren möchte, auf welcher Plattform, und dann ziehe ich mich zu dieser Plattform hin, und das wird irgendwann auch so im Podcast-Bereich passieren.
Ja, aber dazu gehören ja immer zwei. Derjenige, der exklusiv auf einer Plattform ist, er muss ja sich mit dem Gedanken auch anfreunden können. Und die Problematik, die du da hast, ist, oder was heißt Problematik, aber wie gesagt, es gibt derjenige muss es ja auch exklusiv wollen. Und entweder hast du eh schon einen Bezug zu der Plattform, zu der du hingehst, ja, weil du vielleicht schon in der Vergangenheit da irgendwelche Projekte mal zusammen am Start hattest. Oder aber, ja, du, ja, der Deal ist so gut in Bezug auf Money und eventuell auch schon Hörerschaft, die einfach da ist, ja, dass du da auch einen wesentlich einfachen Start hast. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, du machst halt dein Projekt exklusiv bei Spotify, die haben, wie viele Millionen Abonnenten haben sie mittlerweile? Du hast da Potenzial in Deutschland ja von x Millionen Zuhörern. Ja, x Prozent davon sind Podcast-Hörer, ja, und x Prozent davon hören halt in dem Bereich, in dem du einen Podcast machen willst. Sei es jetzt Just Talking, Tech oder Musik, Pop, keine Ahnung, ja. Aber da hast du da auf jeden Fall schon mal die Gewissheit, dass eine 500.000 Leute, ja, sind da eine potenzielle Zielgruppe, die du über Spotify zum Beispiel erreichen kannst. Und das ist natürlich auch ein Ding, wenn du deine Message halt, also es muss ja nicht unbedingt Geld sein, ja, es kann ja auch wirklich sein, dass du sagst, ja, die Hörerschaft, die ich da von 0 auf 100 direkt erreichen kann, ist mir das einfach wert, dass ich, wie gesagt, exklusiv halt jetzt bei diesem Anbieter bin, egal, ob's, wer es jetzt ist. Aber ja, ich kann, wie gesagt, muss nicht irgendwie klein arbeiten und gucken, dass ich mir da meine Hörerschaft erarbeite, auch wenn ich vielleicht, wie gesagt, ein Tim Melzer bin, ja, und mein Name ja durchaus schon ein Gewicht hat, ja, muss mein Podcast, ja, wenn ich den eigenverantwortlich rausbringe, ja entsprechend gepusht werden. Ja, die Leute müssen ja erstmal erfahren, dass es mich gibt. Ja, als Podcast. Nicht nur, keine Ahnung, auf Vox, ja, mit einem Format, sondern mich kann man auch hören. Und zwar dann, wenn ich Bock habe oder wenn der Hörer Bock hat. Das muss natürlich auch nach außen kommuniziert werden. Und da ist es, wie gesagt, wäre der zu Spotify gegangen, denke ich mal, hätten sie von Anfang an eine größere Chance gehabt, schneller Hörer zu generieren.
Ja, aber bei Melzer war es ja auch so, er hatte natürlich auch andere
Promotion-Plattformen. Ja, ich habe den Namen jetzt mal so rausgeworfen.
Nee,
ja.
Ist ein gutes Beispiel, weil Tim Melzer saß vor, wo der Podcast halt recht frisch war, saß er in der NDR Talkshow und hat gesagt, ach, ich habe jetzt auch einen Podcast. So diese Möglichkeiten,
du musst ja Marketing machen. Ja.
Diese Möglichkeiten, Marketing zu machen, die haben natürlich diese kleinen Podcaster, wie wir es sind, natürlich nicht. Diese Distributions- oder diese Promotion-Kanäle, diese Marketing-Kanäle, die der Melzer hat, die er ja auf anderen Wegen, also Instagram generell, Twitter etc., der hat eine viel größere Community, wo er seinen Podcast cross-promoten kann. Und er hat natürlich auch noch einen starken Partner hinter sich. OMR hat natürlich auch nochmal eine ganz andere Marketingmaschine generell hinter einem. Oder hat er somit hinter sich stehen, die nochmal für den Podcast eine Promo machen. Und wir haben ja ihn auch quasi promotet, ob ihn ja, das Hörer gebracht hat, ist natürlich eine andere Sache. Aber generell geht das ja wie ein Lauffeuer. Der eine erzählt das denen ja, in der Podcast-Szene und so weiter. Also funktioniert es ja letztendlich.
Das ist ja auch das, wie gesagt, er hat ja auch schon einen Namen. Aber trotzdem muss er, wenn er halt mit der eigenen Plattform an den Start geht, beziehungsweise mit OMR zusammen, musste er erstmal die Botschaft rauskriegen, ich habe jetzt einen Podcast. Das ist was anderes, wenn du, wie gesagt, eh schon gefühlt 100 Millionen Hörer hast oder Kunden hast als Plattform, von der x Prozent sowieso schon Podcasts hört, von denen x Prozent den Tim Melzer kennen, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, einen besseren Start hinzulegen, Hörer zu generieren und das Niveau auch zu halten, ja, ist doch auf jeden Fall besser, als bei Null anzufangen, in Anführungszeichen. Klar, wie gesagt, gerade Beispiel Melzer, der ist ja bekannt, ja, über seine Gastro-Küche durch Film, Fernsehen, ja, beziehungsweise Bücher. Wie gesagt, hat er ja ist er ja bekannt. Aber trotzdem mit so einem neuen Projekt anzufangen, musst du auch erstmal arbeiten. Ja,
ja, ja.
Und wie gesagt, wenn dir da das halt auf jeden Fall wert ist, dass du halt so ein Headstart hinkriegst, wenn du zu einer Plattform gehst. Wenn es dir das wert ist, warum nicht? Ja. Für uns, wie gesagt, würde das vielleicht nicht unbedingt so viel Sinn machen, weil du gerade als Podcast, wie es wir sind, da vielleicht eher untergehst, ja, weil einfach der Name fehlt.
Ja, klar.
Du bist dann einer unter 100, ja, oder unter 1000, ja, je nachdem.
100.000.
wie gesagt, wenn du da einen Namen hast, ja, der halt ein bisschen bekannt ist, ja, geht das Ding natürlich dann. Oder setzt du dich ja zu deinen 999 wettbewerbenden Podcast-Formaten ja dann schon mal ab. Ja.
Also die Auswertung, die man kann ja bei Spotify das wunderbar auswerten und unser Backend gibt es ja auch her, dass man dediziert die Streams, die von Spotify kommen, auswertet. Und bei uns sind es ein paar tausend im Monat, die über Spotify kommen. Das ist ein Bruchteil dessen, was wir an Hörern haben über den normalen RSS-Feed. Und bei Spotify ist es ja auch so viel wie ich weiß, alles, was 30 Sekunden lang gespielt worden ist, gilt auch als gestreamt. Und das ist dann somit auch ein verfälschtes Bild, nach meiner Meinung.
Das kann ich dir jetzt so jetzt nicht sagen, wie die ihre Zahlen machen oder inwieweit diese Zahlen halt aussagefähig sind in Bezug auf wirklich durchgehört. Keine Ahnung, da mag es vielleicht irgendwelche Zahlen oder Möglichkeiten geben, das einzusehen. Keine Ahnung, in dem Thema bin ich jetzt nicht drin. Aber du hast es vorhin ja schon angesprochen. Das ist halt so auch die Diskussion zwischen Open und Closed.
Ja, ja.
Und da muss man sich halt seine Gedanken zu machen. Wie gesagt, für uns macht es definitiv Sinn, einfach überall relativ logisch. Einfach halt zu erreichbar hörbar zu sein. Mittlerweile hat man ja auch den Vorteil mit den ganzen Podcast-Clients, die zu, sagen wir mal, gut 90% im Einsatz sind, ja, dass du da drin eine Suchfunktion hast, ja, wo man auch gefunden werden kann. Man ist nicht unbedingt vielleicht in den Charts mit drin, auch fürs Land nicht unbedingt, ja, je nachdem, welchen Algorithmus die da hinten drin haben, auch in Bezug auf ihre Hörer, die sie haben und Hörverhalten und Likes und was weiß ich was, ja, oder auch markiert und gedönst vorgehalten und Folgen, ja, keine Ahnung, wie die das algorithmisch da dann anzeigen, aber gerade auch viele, die halt auf die iTunes-Bibliothek oder Katalog einfach zugreifen, du wirst auf jeden Fall gefunden. Ja, voraussetzt man weiß, ja, dass man nach Geek-Café halt suchen muss, ja, dann wird man auch gefunden.
Ja,
Wenn jetzt eine Plattform käme und würde nach einem exklusiven oder würde ein exklusives Angebot machen, ja, das wäre halt so ein Diskussionsthema. Ja.
Doch, kommt immer halt auf die, es kommt immer auf den Preis an, den sie aufrufen, ganz klar.
Nee, noch nicht mal unbedingt. Das ist eins mit der Dinge. Also mir ginge es da eher darum, welche Plattform würde anfragen, wie sind die Zahlen bei der Plattform, wie ist die Reichweite oder welche Reichweite könntest du da halt eventuell generieren im Vergleich zu dem, was man bis jetzt hat. Weil wir haben ja oder sehen ja über die Jahre jetzt, wie wir gewachsen sind und wie so ungefähr der Trend ist, wie sich das noch entwickeln könnte. Das sehen wir ja anhand von unseren Zahlen. Und wenn du dann, wie gesagt, ein Angebot hast und da steht dann drin, ja, Potenzial von, keine Ahnung, 100.000 Hörern ja, pro Monat. Hallo?
Ja.
Das ist eine Reichweite. Wie sollte ich die nächsten 2 Jahre generieren können?
Ja, ja, schwierig. Das ist richtig. Das ist ganz richtig. Muss man halt am Abwägen. Da sind viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Der Preis, die Reichweite, was drumherum hängt, etc. Und sicherlich würde man sich da an einer Plattform dann binden, ganz klar und exklusiv und so weiter und so fort.
Wenn das Paket halt stimmt.
Ja. Wenn das Paket halt stimmt. Aber die Diskussion besteht ja eh nicht.
Nein, und, nee, hypothetisch gesprochen.
Obwohl
hypothetisch,
wir ja auch vor ein paar Jahren gesagt haben, dass keine Werbepartner bei uns anfragen. Und das hat sich ja auch in den letzten 2 Jahren dann drastisch bei uns verändert.
Da tut sich so viel zurzeit in der Ecke. Da haben wir ja auch schon öfters drüber gesprochen. Das ist momentan halt, was ist es, die dritte Phase?
Das glaube ich mittlerweile. Ich glaub schon, da gibt es ja verschiedene Phasen, je nachdem, wie man rechnet. Ne?
Ja, genau. Und ich denke, diesmal könnte das auf jeden Fall auch was für länger sein.
Ja, das ist richtig. Ja. Nur es ist ja auch so, nochmal auch ein bisschen auf die Werbung zurückzukommen. Wir haben ja jetzt mit der heutigen Folge die zweite Folge, wo wir jetzt keinen Werbepartner drin haben. Und das liegt doch daran, dass wir einfach auch nicht jeden Werbepartner hier aufgenommen haben. Wir haben zwar einige Anfragen bekommen von Werbepartnern, weil es ist ja auch immer so, wenn erstmal der Werbemarkt sieht, okay, hier wurde schon mal Werbung geschaltet, hier wurde schon mal erfolgreich Werbung platziert, dann kommen natürlich auch viele andere und Fragen an. Aber wir haben auch einiges abgelehnt, weil es grundsätzlich nicht zu uns passt oder weil wir für dieses Produkt keine Werbung machen wollen. Also das ist auch nochmal ein Zeichen, denke ich, dass wir jetzt nicht auf Teufel komm raus unbedingt hier einen Werbepartner platzieren wollen und reinnehmen wollen. Mhm. Wenn es passt, machen wir das gerne. Wenn wir uns da einig werden, nehmen wir das gerne rein. Aber wir wollen jetzt hier nicht auf Teufel komm raus unbedingt Werbung haben. Mhm. Es muss auch passen zum Projekt. Und auch wir müssen auch hinter dem Produkt stehen können, letztendlich. Ja. Ja. So ist es. Also, falls uns hier irgendein Werbepartner zuhört, einfach mal anschreiben und wir gucken mal, ob es passt.
Einfach Kontakt aufnehmen, genau.
Ja, wir beißen nicht. Ja. Gut, dann lass uns doch mal versuchen, hier weiterzumachen. Noch ein paar kleine Google-Themen haben wir hier. Und vorweg, wir werden das natürlich nicht so ausführlich bearbeiten können, wie es die Android- und Google-Experten tun können. Das ist jetzt auch nicht unsere Kernkompetenz. Aber so ein paar Dinge habe ich mir ja rausgesucht, die vielleicht ganz interessant wären, das nochmal kurz zu erwähnen. Es geht los mit den Google oder mit dem Home Mini Nachfolger. Der heißt jetzt Nest Mini. Ist von der Bauart ein wenig ein Hauch größer geworden. Sonst hat sich so grundsätzlich von dem Footprint, wie man so schön sagt, nicht so viel verändert. Wir haben auf der Rückseite noch eine Möglichkeit, das Ding an die Wand zu hängen, also so eine Einkerbung für eine Schraube oder für einen Nagel für die Wand. Wir haben angeblich ein besseres Klangbild. Die Erkennung des Hotwords, wie man so schön sagt, das wurde verbessert. Was haben wir denn noch an Bord? Du hattest vorhin gesagt, was Stereo-Möglichkeit gibt es jetzt?
Ist das dieser kleine runde Puck da?
Das ist das Einstiegsmodell. Das ist quasi die, ich wollte gerade ein böses Wort sagen, habe es aber gelassen.
Ja, weil ich hatte heute mal so ein bisschen quer gelesen bei Google und da konnte man 2 Stück zu quasi zur Stereo-Wiedergabe.
Ja, das ist dieser kleine Puck, nutzen.
Dann ist es der,
Ja, ja, er soll etwas mehr Bass bekommen haben. Ja, Bass. Ja.
Andere sind froh.
Wir brauchen mehr Bass.
War das nicht das Bo?
Und ja, ist das nicht der Introsprecher vom Fide Gastro, wo wir wieder am Thema sind?
Ja, ich glaube, ja, genau, das ist er, ja.
Ja, und das Ding hat ja auch einen Stoffüberzug, also da, wo der Lautsprecher sitzt. Und das ist ganz interessant, was ich ganz bemerkenswert fand. Dieser Stoffüberzug wurde aus recycelten PET-Flaschen gefertigt. Angeblich reicht eine 0,5 Liter PET-Flasche aus, um zwei Nest Mini mit Stoff beziehen zu können. Ja, bin ich gespannt. Besser gesagt, was heißt gespannt? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich muss dir mit Glauben schenken. Aber es ist, man sieht, dass auch das ganze Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Vordergrund rückt und dass es auch jetzt immer mehr bei anderen Anbietern ankommt und nicht nur bei Apple mit ihrem 100% recycelt Aluminium.
Ich war jetzt gerade am Wochenende bei einem großen oder bei einer, sagen wir mal, eine Kette für Sportbekleidung. Mhm. Und die haben auch gerade mit so Recycling-Materialien, gerade diese ganzen Kunstfasern, dass sie halt aus 100% Recycling-Material kommen, riesig Werbung gemacht im Store. Klar, auf den, das ist auch wieder so ein heikles Thema, beziehungsweise die Kunden sind da sehr sensibilisiert, gerade was jetzt Recycling, Wiederverwertung und sowas betrifft. Und warum nicht? Ja, klar. Schreib's doch drauf, stell einen Flyer auf, stell ein Schild auf, häng einen Flyer ans Regal. Warum nicht?
Ja. Ja, klar, warum nicht? Macht Sinn. Und wenn das dann auch wirklich alles so ist, wie sie es nach außen kommunizieren, ist das auch alles sehr schön und macht auch Sinn. Klar. Ja. Ja. Also wie gesagt, das Ding wurde dann weiterentwickelt, heißt jetzt wieder Nest. Und ja, das sind jetzt wieder zurückgegangen zu den Wurzeln. Ja, dann gibt es noch Nest Wi-Fi. Das Ding heißt jetzt, wie gesagt, Nest Wi-Fi ist ein Router und ein Access Point. Das ist jetzt zwei getrennte Systeme. Ist jetzt optisch ein bisschen schöner geworden. Sieht so ein bisschen aus wie so ein HomePod, würde ich sagen. Muss man mögen. Wurde auch etwas angepasst und in dem Access Point sitzt quasi noch ein eingebauter Nest Mini, also ein Sprachassistent. Wie gesagt, finde ich diese Fusionierung in diese Access Points mit so einem kleinen Nest Mini dann auch ganz interessant und geschickt. Ja, was noch interessant ist, finde ich, was man dazu sagen könnte, die brauchen jetzt keine eigenständige App mehr, wie es früher einmal war, sondern das Ganze läuft jetzt über die Home-App, wo auch das Chromecast und die anderen Komponenten von Nest verwaltet und gemanagt werden können, also wo Einstellungen vorgenommen werden können, Konfigurationen und so weiter. Das ist jetzt zentralisiert über die Home-App, auch mit den neuen Wi-Fi-Geschichten. Ja, das Bundle kostet aus Access Point und Router 260 Euro. Der Access Point einzeln kostet dann 140 Euro. Ja, schauen wir mal, was dabei kommt. Google Pixel 4 und 4 XL, da könnte man jetzt eine ganze Menge zu sagen, machen wir aber nicht. Sondern ich gehe da mal so auf zwei Sachen ein, die mir persönlich ganz interessant erscheinen. Das ist einmal, dass wir jetzt ein eingebautes Radar haben. Das klingt jetzt ein bisschen befremdlich, aber macht auch irgendwo Sinn, weil man hat gezeigt, dass wenn sich die Hand nähert zum Gerät, dass dann schon die Bereitschaft da ist, dass man das ganze Gerät freischalten kann über die Gesichtserkennung. Was ja beim iPhone so ist, man muss es halt erstmal initiieren über die Geste, über die Wischgeste am virtuellen Home-Button oder wie man das Ding auch nennen mag beim iPhone. Erst dann kann man ja dementsprechend über Face ID das Gerät freischalten. Das geht hier schon halt über diese Radar-Funktion. Das Radar merkt, wenn sich die Hand dem Gerät nähert. Das ist der eine Vorteil, die man über diese Radar-Funktion generiert. Und der andere Vorteil ist, dass man auch noch Gesten hat. Man kann das Gerät also gestentechnisch steuern, wenn man jetzt eine App offen hat, sagen wir jetzt mal der Music Player, und man möchte einfach das nächste Lied spielen, dann wischt man einfach über das Gerät hinweg, ohne das Gerät zu berühren, und man geht dann einen Musiktitel weiter oder einen Musiktitel zurück oder mit verschiedenen anderen Gesten kann man dementsprechend andere Aktionen auf dem Gerät auslösen, ist dann letztendlich auch programmabhängig. Eine andere Sache ist die erweiterte, weiterentwickelte Nachtgeschichte, also der Night Mode. Da haben sie demonstriert, wie man Sterne fotografieren kann und wie das jetzt auch wunderbar funktionieren soll und wie man da angeblich hervorragende Ergebnisse bekommt. War beeindruckend, was man gesehen hat, aber ob das dann in der Realität so aussieht, das wird sich zeigen. Und diese ganze Kamerageschichte, da werden, denke ich, erst die Tests dann in der Praxis wirklich die richtigen Ergebnisse ans Tageslicht bringen. Weil auf so einer Demonstration ist natürlich immer alles shiny und optimiert. Naja, kennen wir ja alles.
Wobei, also die Ergebnisse werden, denke ich mal, schon sehr gut werden. Gerade vom iPhone 11 hat man da ja Nachtaufnahmen gesehen, auch vom Sternenhimmel, wo ich auch gedacht hätte, no way, dass das iPhone Bilder in so einer Qualität schießen kann. Aber da sieht man auch mal wieder, ja, was ein Stativ und Software halt alles machen kann. Ne?
Ja, ja, und wo du gerade sagst, Stativ, das ist ein gutes Thema. Der hat auch eine Erkennung, wenn halt das Gerät auf dem Stativ ist, dass er dann nochmal eine ganz anders umschaltet und in einen ganz anderen Modus geht, als wenn das Gerät aus der Hand funktioniert. Ich glaube, dass diese Funktion hat ja, glaube ich, auch das iPhone auch eingebaut. Anzumerken ist noch, das Ding hat ein 90 Hertz Display, was auch dynamisch läuft. Das heißt, wenn deine App läuft, die, oder wenn eine App am Start ist, die auch von diesen 90 Hertz profitiert, dann schaltet es auch auf 90 Hertz. Und wenn man halt eine App offen hat, wo das keinen Sinn macht oder eine Aktion oder ein stehendes oder ein statisches Bild hat, dann schaltet er auf 60 Hertz runter. 90 Hertz ist ja so das große Thema im Moment im Smartphone-Bereich der Displays. Fehlt ja leider dem aktuellen iPhone noch. Gucken wir mal. Nächstes Jahr haben wir dann 120 Hertz und dann ist auch gut.
Ja, gerüchteweise, ja. Mhm.
Ja, ja. Ich meine, gut, das iPhone, iPad Pro hat ja nun schon 120 Hertz. Von daher denke ich, werden wir es vielleicht nächstes Jahr auch sehen. Das iPad Pro hat 120 Hertz. Ich glaube, ich habe eben iPhone gesagt, im Eifer des Gefechts. Ja. Das sind so die Sachen, die ich vom Pixel aufgenommen habe und auch vom Rückseitendesign erinnert doch das Kameradesign sehr stark an ein iPhone, finde ich. Dieser quadratische Kasten auf der Rückseite.
Ja, sieht ähnlich aus. Ne?
preislich geht es bei 749 beim 4er los, 64 GB und beim 4XL bei 899, 64 GB jeweils. Und es gibt eine neue Farbe, die so ein bisschen gehypt worden ist, kann ich nicht verstehen, finde das nicht so schick, die es allerdings auch nur bei dem kleineren Modell gibt, das ist dieses Orange, für mich ist auch kein kräftiges Orange, das sieht so ein bisschen ausgewaschen aus, also mir gefällt das jetzt nicht so, aber das ist ja auch immer eine Geschmackssache. Erinnert mich so ein bisschen an dieses Korall von dem iPhone 10R, das sieht ähnlich aus. Naja, gut. Wird man sehen, was passiert. Die Tests werden zeigen, wie sich das Gerät anlässt, speziell kameratechnisch.
Ja.
Gut. Dann versuchen wir das Thema mit dem Gehäuse noch schnell durchzuprügeln, oder?
Welches Gehäuse?
Welches Gehäuse? Wir verlinken das in den Shownotes natürlich. Es gibt ein PC-Gehäuse, was dem Mac Pro der nächsten Generation, der ja hoffentlich auch bald rauskommt, war da nicht was, verdammt ähnlich sieht. Also das ist schon, ja, man könnte schon von Plagiat sprechen.
Ich bin mal gespannt, ob die auch Post kriegen, ja.
Ja, weil das ist jetzt nicht einfach mal so ein angelehntes Design, weil wenn man jetzt wirklich so im Halbschlaf auf diese Seite schaut, und jetzt nicht darauf achtet, ob da auf der Seite das Apple-Logo drauf ist, dann würde man doch wirklich sagen, das ist eins zu eins ein Mac Pro-Gehäuse.
Sagen wir mal so, die Front ist natürlich schon was ganz anderes. Das ist mehr so der Alu Cheese Grader.
Die Front ist anders.
Einmal wäre es, denke ich, produktionstechnisch viel zu aufwendig, das irgendwie nachahmen zu wollen.
Aber die Silhouette und ja, so, klar, das ist doch. Ja. Und von der Seite, wenn jetzt seitlich noch das Apple-Logo drauf wäre und auch die Griffe, Ja.
Auf der Seite ist, glaube ich, nicht zu sehen, wie das Gerät geöffnet wird, oder?
Nein, aber ich vermute mal, das wird auch. Warte mal, wenn man jetzt
runterscrollt. Ich denke nicht, dass sie das machen wie Apple. Wahrscheinlich hast du da auch Paneele, die du abnehmen kannst auf der Seite.
Ja, Moment, ich gucke mal,
ich möchte die Seite jetzt ungern aufmachen, bevor meine Internetleitung hier wieder zusammenbricht.
Ja, es sieht aus, als ob es das, ob es, weil das ein Spalt, sind zwei Spalte sozusagen von oben nach unten und es sieht aus, als ob so Bleche hoch und runter gezogen werden, die nach oben weggezogen werden. Und dass der vordere Korpus und der hintere, also das Frontpanel und das Backpanel, das wird stehen bleiben und die zwei Bleche werden rausgezogen, so sieht es aus, ja. Aber dennoch ist es ein sehr, sehr schönes Gehäuse und auch vom Innendesign sieht das schon sehr interessant aus. Preise sind bisher noch nicht bekannt und es wird auf Kickstarter, glaube ich, starten. Oder ist schon auf Kickstarter? Nee, es wird starten. Ja. Ja, hier sieht man es auch. Das Front- und das Backpanel, das bleibt stehen. Und die oberen beiden Griffe bleiben auch stehen und man schiebt quasi die Seitenteile nach oben hinweg. Mhm. Aber nicht das komplette, nur diese Bleche. Ist wahrscheinlich auch günstiger von der Produktion, ja, um das umzusetzen.
Ja. Auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall in meinem Auge behalten, weil ans Case an sich ist es nicht gerade hässlich. Ja?
Nein.
Und ich glaube, gelesen zu haben vor der Sendung, dass die nicht nur ATX, sondern auch Mini-ITX und EATX unterstützen. Von daher, von den Platinen her, auch interessant. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja. Je nachdem, wie das preislich liegen würde, eventuell auch so mal eine nette Idee, wenn man eh einen neuen PC am Aufbauen ist. Weil optisch macht das Ding schon einiges her, ja.
Ja, und der Hackintosh-Markt, der wird sich freuen, ein weiteres interessantes Gehäuse zu haben. Ja. Aber ich denke, es ist auch für jeden anderen normalen PC-Anwender interessant. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Gadgets der Woche. Zwei Stück, geht ganz leicht, ganz schnell. Zatecky hat ein neues Mauspad respektive eine neue Schreibtischunterlage rausgebracht. Oder man könnte auch sagen, es ist ein Mauspad XXL. Da kann man verschiedene Definitionen für finden, nach meiner Meinung. Ich sag mal, es ist eine Schreibtischunterlage, weil das Ding misst 58,4 mal 31 cm. Also ich sag mal, liegt so in der Mitte zwischen einer Schreibtischunterlage und zwischen einem riesengroßen Mauspad. Der Vorteil ist nach meiner Meinung, es ist durch die Beschichtung, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema, das Ding ist nämlich aus PU-Leder. Komme ich jetzt nochmal zur Definition, was PU-Leder ist. PU-Leder ist ein Spaltleder, was mit einer Kunststoffbeschichtung bearbeitet worden ist. Und offiziell dürfen sich Lederarten, die mit einer PU-Beschichtung überzogen worden sind, eigentlich nicht Leder nennen. Deswegen muss davor PU-Leder stehen, weil die natürlichen Eigenschaften des Leders durch die Beschichtung unterbunden wird. Das heißt, die Atmungsaktivität, dieser Naturcharakter des Leders wird damit unterbunden und wird beeinträchtigt. Und deswegen darf es nicht nur Leder heißen, deswegen muss dieser Vorsatz PU-Leder heißen. Und wenn die Beschichtung größer ist oder dicker ist als 0,15 mm, dann darf noch nicht mal Leder in der Wortschöpfung oder in der Bezeichnung stehen, dann muss Kunstleder dort stehen, auch wenn sich unten drunter ein Spaltleder befindet. Das zur genauen Definition zu PU-Leder. Und deswegen haben wir eine dünnere Beschichtung, also sie dürfen das Produkt mit PU-Leder titulieren. Und ich finde, dass man hier eine Beschichtung hat, macht auch Sinn, nach meiner Meinung, gerade wenn man hier mit einer Schreibtischunterlage oder wenn man das auf dem Schreibtisch liegen hat und eine Maus dort drauf liegen hat und Tastatur und die Maus hin und her schiebt, ist das schon einer gewissen Belastung ausgesetzt und so Naturgeschichten, also so offenporiges Leder oder unbehandeltes Leder bekommen ja dann Benutzungsspuren, Schleifspuren, Abnutzungen, die dann eventuell nicht so schön aussehen. Viele Leute sagen, es lebt oder es hat Patina. Das mag sein. Ich persönlich finde es jetzt bei manchen Dingen nicht so schick. Es gibt Lederarten, da sieht das gut aus, aber es gibt Lederarten, da sieht es dann einfach ein bisschen suboptimal aus. Und mit dieser PU-Beschichtung hat man bei diesem Sateki den Vorteil, dass solche Sachen gar nicht sich in dieser Oberfläche manifestieren und drin hängen bleiben, sondern man kann es mit einem feuchten Tuch einfach wieder abwischen und man hat wieder ein sauberes Pad. Sie nennen es ja Deskmate. Und das ist nach meiner Meinung ein großer Vorteil. Verarbeitungsqualität ist gut. Wir haben ja eine sehr sauber verarbeitete Naht, die rings um das Pad geht. Und ein sehr schönes Finish macht einen sehr, sehr schönen Eindruck, finde ich. Und ja, das ist der Einstieg von Sateki in die Schreibtisch-Accessory-Welt, die jetzt nicht technisch ist, sondern es ist quasi ein analoges, passives Gadget. Preislich sind wir hier mit 34,95 in absolut fairen Rahmen. Das Ding gibt es in Schwarz, in einem Blauton. Ja, blau ist das. Muss man gucken, ob es so ein dunkleres Blau, also Mittelblau, und in einer klassischen Braunfärbung. So ein helleres Braun. Sieht fast so aus wie das Braun der Apple Sleeves für die MacBooks, würde ich sagen. Ich habe mich hier in dem Fall für das aufregende Schwarz entschieden. Kann man nicht viel mit verkehrt machen, meine ich. Ein schönes Pad, eine schöne Auflage. Ja, nach meiner Meinung eine Kaufempfehlung oder nach meinem Empfinden eine Kaufempfehlung. Jo. Bist du noch da, Thomas?
Ich bin noch da.
Ja. Ah, ich dachte,
ich habe gerade ganz sanft über meine aus Filz gestreichelt.
Filz ist auch schön, ja. Aber hält sich so viel Staub drin, ne?
Ja, ich hatte auch mal überlegt, wie ich das jetzt, die hat ja auch schon ein bisschen Zeit auf dem Buckel, wie ich sie vielleicht mal gereinigt kriege.
Waschmaschine, Schongang, 30 Grad vielleicht.
Ja, mal gucken, wie es dann wieder rauskommt. Ansonsten wird es vielleicht Zeit für was Neues.
Oder Handwäsche.
Ja, das wäre vielleicht sogar noch besser. Ja.
Ist sie neu? Nein, mit Perwoll gewaschen.
So ungefähr.
Ja. Not sponsored, noch nicht. gut. Das nächste ist ein kleiner Minitipp und ich hoffe, dass zum Release dieses Podcasts auch der Preis noch so sein wird. Schon seit Tagen wundert sich die Smart Home Bubble über diesen Preis. Ich kann es auch nicht glauben, aber es ist so. Ich muss jetzt mal extra mal draufklicken, bevor ich hier das raushaue. Ja, ist immer noch so. Die Firma Osram hat einen LED-Stripe, der 1,80 Meter lang ist. Das ist sehr, sehr ordentlich und HomeKit-fähig ist. Das ist das Schöne an dem Ding. Die HomeKit-Kompatibilität. Und seit Tagen ist das Ding schon auf Amazon für 16,98 Euro zu bekommen. Man beachte, dass der übliche Straßenpreis so um die 79 war der UVP. Den kann man nicht immer ganz so ernst nehmen. Aber er lag dann auch schon so bei den marktbegleitenden Händlern so bei 59, 69. Also das war so der Range, in dem sich der Stripe bewegt hat, auch bei den anderen Plattformen oder Anbietern. Also ist man hier mit 16,98 bei einem nach meiner Meinung absoluten No-Brainer-Preis für alle diejenigen, die einen soliden, HomeKit-fähigen Stripe suchen. Die sollten zuschlagen. Ja, ich habe es auch getan, mehrfach.
Ja, ich glaube, ich hatte den Post bei Instagram gesehen, kann das sein?
Nee, bei Instagram, also von mir nicht, ich habe es auf Twitter rausgehauen. Die
Werbung oder dafür. Twitter war es.
Naja,
Instagram war es. Genau, dann habe ich es bei Twitter gesehen und hatte mich auch über den Preis gewundert. Und hatte da musste vielleicht doch mal shoppen.
Ja. Ja, man kann ja mit so Stripes wirklich schöne indirekte Beleuchtungen gestalten. Mhm. Also ich sag mal jetzt so unter die Fernsehgeschichte, also unter so einen Fernsehschrank unten drunter oder vielleicht auch unter die Küchenzeile, so als indirekte Beleuchtung. Also da gibt es ja eine Menge Möglichkeiten, ein sehr indirektes, angenehmes Raumklima bezüglich Licht herzustellen. Ja. Ja. Beleuchtung kann viel ausmachen.
Ja, kann es. Ja.
Gerade jetzt zur dunklen Jahreszeit eine schöne indirekte Beleuchtung, das hat was. Ja. Gut, ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit und aufgrund unserer ausgeprägten Vorbesprechungen machen wir das Ding für heute dicht.
Können wir machen, ja.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, also diese Woche denke ich jetzt eher nicht mehr.
Nein.
Okay.
Also, bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.